In Heidenau bei Pirna geschieht Mitte der 90er Jahre ein Verbrechen, das bundesweit Aufsehen erregt und das auch bei den damaligen Ermittlern tiefe emotionale Spuren hinterlassen hat.
Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True Crime Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian Reg. Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute Horror im Kinderzimmer.
Heidenau zwischen Pirna und Dresden, 1995. Viele ehemalige DDR-Bürger sind in die alten Bundesländer gezogen. Doch die innerdeutsche Migration ist keine Einbahnstraße. Auch Bürger aus dem Westen suchen ihr Lebensglück im Osten Deutschlands. Zum Beispiel die 23-jährige Ulrike P. aus der fränkischen Stadt Coburg. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort.
Heute stehen wir in Heidenau an dem Kreisverkehr Dresdner und Siegfried-Rädel-Straße. In diesem schönen orangegelb verputzten Haus trug sich in der Mansardenwohnung eine wirklich furchtbar tragische Geschichte zu. Ulrike P. wohnte seit 4 Wochen in der Dachwohnung, 3-Zimmer-Wohnung mit 2 kleinen Kindern, Patrick 11 Monate und Tatjana 2 Jahre.
Mitte der 90er ist das Haus gelinde gesagt eine Bruchbude. Außentoilette und Ofenheizung sind Hinterlassenschaften der DDR-Mangelwirtschaft. Ulrike P., die alleinerziehende Mutter 2 Kinder, findet hier jedoch eine kostengünstige Bleibe. Ralf Hubrich, erster Kriminalhauptkommissar AD, bis zu seiner Pensionierung Leiter des Kriminaldienstes Pirna, erinnert sich.
Ja, es ging um eine Wohnung in Heidenau. Da war vor erst wenigen Wochen eine junge Frau eingezogen mit 2 Kindern, 3-Zimmer-Wohnung. Und die Frau war wenig zu sehen, haben die Nachbarn später gesagt. Wenn nur spät am Tag und völlig verschlafen. Allerdings oft Kindergeschrei aus der Wohnung zu hören.
Die Nachbarn beschleicht das ungute Gefühl, die junge Mutter würde sich nicht angemessen um ihren Nachwuchs kümmern. Aus Sorge um das Wohlergehen der Kleinkinder wenden sie sich an die Behörden.
Die Wohnungsverwaltung wurde verständigt, auch das Jugendamt. Mitarbeiter des Jugendamtes wären bereits da gewesen, aber haben vor verschlossener Tür gestanden.
Dem Jugendamt sind zunächst die Hände gebunden. In die Wohnung eindringen dürfen die Mitarbeiter nicht. Doch die Hinweise bei den Behörden reißen nicht ab. Wieder meldet sich eine besorgte Nachbarin.
Sie hat also tagelang von der Mutter weder was gesehen, gehört, auch kein Kindergeschrei mehr. Das kam mir doch verdächtig vor, weil sonst immer zumindest mal Bewegung war, die Mutter auch mal zu sehen war, wenn auch erst spät am Tag oder abends. Und es rührte sich gar nichts mehr. Und das erschien ihr unheimlich, wie sie gesagt hat, und deswegen hat sie Ordnungsamt gerufen.
Auch das Ordnungsamt steht vor verschlossener Türe. Doch diesmal wird die Polizei hinzugezogen. Die Beamten sehen sich gezwungen zu handeln, auch ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Sie gehen von Gefahr im Verzug aus, also von einer unmittelbaren Notsituation, die keinerlei Verzögerung erlaubt und ein sofortiges Eingreifen notwendig macht. Ihre Einschätzung der Lage ist absolut richtig, wie sich zeigen wird. Die Beamten brechen die Türe auf und bahnen sich einen Weg ins Kinderzimmer, sagt Henna Kotte.
Überraschend war beim Eintritt der Polizei, dass die Kinderzimmertüre mit Möbeln verstellt gewesen ist, sodass die Kinder von innen sie nicht öffnen konnten. Die Kinder waren in ihrem Zimmer eingeschlossen. Es ist wirklich kurz vor Weihnachten, der 21. Dezember. Die Wohnung ist kalt. Kalt ist das Kinderzimmer. Tatjana ist unterkühlt und sichtlich unterernährt.
Kriminalhauptkommissar Ralf Hubrich schildert, wie seine Kollegen das 2-jährige Mädchen Tatjana vorfanden.
Das hatte ein ganz dünnes Hemdchen, Nachthemdchen an, war im Prinzip auch unterkühlt, verängstigt und ja, klammerte sich da irgendwo fest.
Ermittler Hubrich, selbst Vater von 3 Kindern, ist gut 30 Jahre nach dem Geschehen noch sichtlich bewegt, wenn er über die Vorgänge spricht. Während des Interviews ist er immer wieder um Fassung bemüht. Tränen schießen ihm in die Augen. Seine sonst so sonore Stimme versagt, weil die Erinnerungen ihm die Kehle zuschnüren. Manchmal rettet er sich in ein verlegenes Lachen, um nicht vor uns weinen zu müssen. Denn der 11 Monate alte Patrick hat es im Gegensatz zu seiner Schwester nicht geschafft. Die Beamten finden seine abgemagerte Leiche im Kinderbett.
Ja, auch völlig verdreckt, Windeln über Wochen nicht gewechselt. Schlimm, eigentlich schlimm. Was ich dann noch weiß, neben dem Säugling lag eine Trinkflasche. Und später hat uns die Mutter erzählt, ja, sie hätte ihm ja, wo sie weggegangen ist, was zu trinken da gelassen. Also so viel, er war fast ein Jahr alt und 5 Kilo, so viel wiegt ein 3 Monate Kind. Ne? Ich meine, das merke ich doch, das vielleicht hat es noch nie hochgenommen, weiß es nicht.
Tatjana war offenbar über Tage mit der Leiche im Kinderzimmer eingeschlossen. Mit ihren gerade mal 2 Jahren war sie unfähig, sich selbst oder ihrem Bruder zu helfen. Hubrich und seinem Team von der Spurensicherung fällt die schwere Aufgabe zu, den Tatort in allen Einzelheiten zu dokumentieren. Der Anblick der Kindsleiche ist zu grausam, um ihn hier allzu genau zu beschreiben. Gegen die Mutter Ulrike P. ergeht indessen Haftbefehl wegen des Verdachts auf ein Tötungsverbrechen.
Sie war irgendwo überfordert. Sie kam wohl aus den alten Bundesländern. Irgendwo war das nicht. Die wollte nicht nach Hause. Die hat im Auto geschlafen, damit sie nicht in ihre Wohnung brauchte. Ja. Wir gehen so von 4, 5 Tagen aus, wo sie nicht in die Wohnung gegangen ist. Und ja, sie hat mehr sich in einer Bar aufgehalten in Pirna. Und dort haben wir sie dann auch am Abend des Tages, wo wir die Kinder gefunden haben, aufgegriffen und festgenommen.
Die Bar namens Petticoat gibt es heute nicht mehr. In dem Gebäude befindet sich jetzt die Filiale einer Discounterkette. Tatjana wird in die Obhut eines Kinderheims gegeben. Ulrike P. kommt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge.
Dort bin ich dann mit meiner Kollegin auch mal hingefahren zur Vernehmung. Und ja, sie hätte das alles nicht so gewollt. Und sie hätte ihm ja sogar was zu trinken hingelegt. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich war aber ohne. Ich kann nicht sagen, dass die irgendwo zurückgeblieben war oder so. Kein Fall. War sie nicht. Es ist nie nachvollziehbar, aber es wird so gewesen sein.
In der Vergangenheit der Verdächtigen finden sich keine Anhaltspunkte, die ihr späteres Verhalten erklären könnten, meint Henner Kotte.
Ulrike P. ist in ordentlichen Familienverhältnissen aufgewachsen. Sie hatte Geschwister, sie war das Nesthäkchen und konnte sich der Liebe aller Beteiligten sicher sein. Gründe für ihre Tat konnte man in Erziehung und Jugend nicht finden. Sie begegnete ihrer großen Liebe und das war ein Mann aus Ostdeutschland und sie folgte ihm nach Heidenau. In Heidenau fand sie schwer soziale Kontakte, zumal nach dem zweiten Kind, nach der Geburt von Patrick, der Freund die Beziehung beendete und sie alleine in fremder Umgebung zurechtkommen musste. Sie vermisste Freunde, einfach Leute, mit denen sie sich unterhalten konnte und nutzte dazu dann eben die Tanzbar Petticoat, wo sie auf Bekanntschaften hoffte. Und der Klotz am Bein waren eindeutig ihre 2 Kinder, die sie am frohen Jugendleben hinderten.
Von frohem Jugendleben kann für die 23-Jährige erst einmal keine Rede mehr sein.
Im Frauengefängnis Hoheneck muss sie außerdem mehr fürchten als die reine Strafverfolgung.
In den Anstalten für Männer als auch in denen für Frauen existiert eine sehr brutale Knasthierarchie. Menschen, die Verbrechen an Kindern begangen haben, die haben im Gefängnis nichts zu lachen.
Tatsächlich machen Kommissar Hubrich und seine Kollegin Birgit Walter bei ihrer Vernehmung Beobachtungen, die auf Übergriffe durch Mitgefangene schließen lassen.
Wir haben die vernommen bis zur Mittagspause. Und dann war natürlich Mittag auch im Gefängnis. Und nach einer Stunde kam sie wieder und hatte einige Blessuren und blaue Flecken. Und haben wir natürlich gefragt, was ist passiert. Wollen Sie eine Anzeige machen? Wollen Sie nicht?
Vielleicht schweigt Ulrike P. einfach aus Angst. Eine Strafanzeige könnte noch schlimmere Misshandlungen nach sich ziehen. Auch wenn Justizvollzugsbeamte alles versuchen, um Gefangene voreinander zu schützen, 100%ige Sicherheit gibt es selbst im Gefängnis nicht. Als die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird Ulrike P. vor Gericht gestellt.
Ja, sie wurde natürlich auch begutachtet, die soziale Entwicklung, viel Alkohol, aber strafrechtlich voll verantwortlich. 10 Jahre, 6 Monate Haft war das Urteil.
Eine Verurteilung zu lebenslänglich wegen Mordes durch Unterlassen wäre hier eventuell in Frage gekommen. Doch für ein Mordurteil fehlt ein wesentliches Merkmal: die zielgerichtete, absichtsvolle Tötung. Warum die Richter eine mildere Strafe verhängen, erklärt True-Crime-Autor Henna Kotte.
Ulrike P. wird nicht wegen Mordes verurteilt, sondern wegen Totschlag und Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Es lag bei diesem Verbrechen von der Täterin kein Vernichtungswille vor. Also sie hat nicht absichtlich ihre Kinder getötet, sondern sie hat es billigend in Kauf genommen.
Auch wenn die Täterin verurteilt ist, das entsetzliche Leid, das den beiden vernachlässigten Kindern widerfahren ist, lässt sich nicht wiedergutmachen. Kriminalhauptkommissar Hubrich hat nach der Tat das Heim aufgesucht, in dem Tatjana untergebracht war. Was er dort erfahren hat, ist ihm noch heute in schmerzlicher Erinnerung.
Das Mädchen wurde dann in ein Kinderheim in Pirna gebracht. Und da bin ich mal gewesen, habe mit den Erziehern gesprochen. Die haben mir dann gesagt, wenn die was zu essen kriegt, dann versteckt sie das, die versteckt das.
Der Fall macht bundesweit Schlagzeilen. Ulrike P. verliert mit ihrer Verurteilung auch das Erziehungsrecht für ihre Tochter.
Ich weiß nur, dass sich viele gemeldet haben und gesagt haben, wir würden das Mädchen aufnehmen als Pflegeeltern oder auch als Adoptiveltern. Es ist irgendwo dann auch dazu gekommen, aber das macht das Jugendamt und die werden das nicht großartig veröffentlichen, wer nun und wo und so richtig, dass es so nicht ist. Ja.
Die leibliche Mutter wird nach Verbüßen der Mindeststrafe aus der Haft entlassen. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Der erste Kriminalhauptkommissar AD, Ralf Hubrich, war über 34 Jahre im Dienst der Kripo. Sein Fazit?
Auf jeden Fall eins der schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe. Ich habe viel Schlimmes erlebt. Auch mit Kindern, auch mit Kleinstkindern. Aber das war schön das Schlimmste.
Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reg. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.